Fredi, unsere Folgen, ne, die zeigen uns ja schon immer wieder, wie viel Schlimmes in der Welt passiert. Wir sind das eigentlich schon fast gewohnt, schlimmerweise. Aber neulich, da habe ich so einen Betrugsanruf bekommen. Die wollten, dass ich so eine App runterlade, weil angeblich jemand mein PayPal-Konto gehackt hat. Das haben die mir auf jeden Fall erzählt. Und das klang alles so real und wirkte irgendwie so echt, dass ich muss es zugeben, zu meiner Schande, ich bin fast drauf reingefallen. Also ich habe schon auf App runterladen geklickt und dann habe ich irgendwie so gedacht, irgendwas ist hier komisch, ich lasse es doch mal lieber und recherchiere erstmal. Ja. Und das war halt ein Fake und Spam und ich weiß nicht, was ich mir da geholt hätte.
Ja, Nina, aber da bist du nicht alleine. Also ich bin ja schon mal drauf reingefallen und musste auch ordentlich Geld aufzahlen. Man muss so aufpassen. Hast du denn schon mal von NordVPN gehört?
Ja, bis zu dem Zeitpunkt nicht, aber weißt ja, Technik und nicht. Aber ich habe mich damit natürlich jetzt auch auseinandergesetzt und muss sagen, das ist wirklich gut.
Ja, ist toll, ne? NordVPN ist ein Anbieter für deine digitale Sicherheit. Ein Abo, viele Tools und dabei echt easy, also selbst für dich, Nina, und auch für mich. VPN wird mit einem Antivirusprogramm kombiniert. Und so ist man zum Beispiel vor Betrug geschützt, vor Phishing und eben auch vor solchen Anrufen, was ich super geil finde, weil ich kriege so viele davon. Und das auf allen Plattformen und für mehrere Geräte. Und ich kannte eigentlich VPN immer nur am PC im Internet bisher.
Aber kannst du gerne mal für alle erklären, wie das genau funktioniert? Weil irgendwie ist das immer so abstrakt.
Ja, also mit deinem Anruf zum Beispiel, deren Anrufschutz kennzeichnet potenzielle Betrugsanrufe, bevor du sie überhaupt annimmst, sodass du sie einfach ganz einfach ignorieren kannst. Genauso auch, wenn du zum Beispiel online unterwegs bist. Also NordVPN beinhaltet einen Antivirus der nächsten Generation und der schützt dich vor möglichen Betrugsversuchen und vor gefälschten Online-Shops. Und das bevor was passiert. Also nicht, nachdem das alles auf deinen ganzen Geräten gelandet ist und eigentlich quasi schon verseucht ist.
Und ich sag's euch, wie es ist. Das brauche ich. Alles davon. Ich brauche einfach alles. Ich drücke mich immer so ein bisschen ja vor diesen Themen und denke mir so, oh nee, kein Bock, mich drum zu kümmern. Ja. Aber dieser Anruf hat mir nochmal mehr gezeigt, wie schnell das gehen kann. Und das ist auch wirklich, auch wenn ich immer denke, mir passiert sowas nicht, weil ich kenne mich mit all dem aus. Ja, nee, Pustekuchen.
Und diese Spam-Anrufe, die kommen auch gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer häufiger und die sind total penetrant. Und NordVPN ist wirklich easy einzurichten. Und falls ihr Fragen habt, gibt es auch Unterstützung. Und wenn es euch so geht wie Nina und wie mir, dann schaut doch mal bei NordVPN vorbei und sichert euch mit dem Code DARKSECRETS euer Angebot mit einem großen Rabatt plus 4 extra Monate. Also nordvpn.com/darksecrets. Ihr könnt das Ganze ganz risikofrei testen mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie.
So, und dann könnt ihr auch ganz sicher unsere Folgen hören. Nichts passiert, wenn ihr im Internet unterwegs seid, auch nicht auf unserem Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Man merkt in den Files, dass sie halt eben von bis wirklich alles gemacht hat. Neugestaltung seiner Apartments und so weiter und so fort. Es gibt Belege in den Files, da geht es wirklich darum, was sie gekauft hat oder so. Ne? Irgendwelche Massagegeräte. Die wollte da so ein Spa irgendwie errichten oder aufrechterhalten. Es sind über $295.000 Kreditkartenausgaben allein in ungefähr 11 Monaten im Jahr 2014. Also die hat da auch schon Summen hin und her geschoben. Ne? Und dann gibt es da noch Vermutungen, dass diese Frau noch etwas viel, viel Schlimmeres getan haben könnte als all das, was ich gerade aufgelistet habe.
Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Zwei Tage vor seinem Tod in der Zelle setzt Jeffrey Epstein seine Unterschrift unter ein Testament. Ghislaine Maxwell, jahrzehntelang seine engste Vertraute, bekommt darin $10 Millionen. Und eine fast unbekannte Frau bekommt 100. Plus zwei Privatinseln, eine Ranch in Mexiko, zumindest auf dem Papier, dazu gleich mehr, ein Townhouse in Manhattan, eine Wohnung in Paris, 48 lose Diamanten und ein Verlobungsring mit einem 32-Karat-Stein. Ihr Name taucht in den neuen Epstein-Files über 40.000 Mal auf, öfter als fast jeder andere Name in diesen Akten. Und trotzdem, wenn wir euch fragen würden, wer diese Frau ist, hätten wahrscheinlich die meisten von euch keine Antwort. Heute ändert sich das. Wir sprechen über Karina Schuljak, eine Zahnmedizinstudentin aus einem Dorf bei Minsk, die 2009 mit einem Sommerprogramm in die USA kommt und fast 10 Jahre später als Haupterbin eines der berüchtigsten Vermögen unserer Zeit dasteht. Die geheime Verlobte von Jeffrey Epstein. Und ich sage es euch direkt, ich habe mich selten so auf eine Recherche gefreut, wie zu dieser Frau, weil ich es einfach hochgradig interessant finde. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin Friederike Goldkamp.
Zu Duck Secrets, das hast du noch vergessen. Und ich bin Nina Lenzen. Und ich muss wirklich auch sagen, ich hatte da vorher gar nicht so viel Berührungspunkte mit. Fredi hat sich schon so ein bisschen für ein Reel mit der Dame auseinandergesetzt und hat danach zu mir gesagt, Nina, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann bin ich da auch eingetaucht und habe gedacht, du mein lieber Scholli, da geht's ordentlich ab. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Wir tauchen direkt rein in ihre Kindheit und ihre frühen Jahre.
Mhm. Bevor ich das tue, möchte ich noch eine Sache vorweg sagen. Ganz wichtig, Karina Schuliak wurde nie angeklagt. Sie hat sich nie öffentlich geäußert. Alles, was wir euch heute erzählen, stützt sich auf die Epstein-Files und Recherchen etablierter Medien. Und wir sagen euch auch ganz ehrlich, wenn wir an einer Stelle nur etwas vermuten können, statt es zu wissen. So, aber jetzt fangen wir ganz von vorne an. Nicht in New York, nicht auf einer Privatinsel, sondern in einem kleinen Dorf, ungefähr eine halbe Stunde von Minsk entfernt. Valerianava heißt das Dorf. Die meisten von euch werden es noch nie gehört haben und das ist auch okay. Ich habe das vor den Recherchen natürlich auch nicht gehört und wenn ich Ninas Gesichtsausdruck sehe, dann sie auch nicht. Hier wird Karina Schuliak im Mai 1989 geboren. Und um zu verstehen, wer diese Frau später wird, müssen wir natürlich kurz verstehen, in welche Welt sie hineingeboren wird. 3 Jahre vor ihrer Geburt explodiert Tschernobyl. Rund 60% des radioaktiven Niederschlags gehen über Belarus nieder. Die Sowjetregierung verschweigt das Ausmaß über Jahre. 2 Jahre nach Karinas Geburt bricht die Sowjetunion zusammen. Und als sie 5 Jahre alt ist, übernimmt ein Mann die Macht in Belarus, der sie bis heute nicht wieder abgegeben hat. Und zwar Alexander Lukaschenko. Und es gibt keine freien Wahlen, keine freie Presse. Und bis heute gilt Belarus als die letzte Diktatur Europas. Und auch da, als ich mir das schon durchgelesen hatte, dachte ich auch schon, also Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, in was für einem Umfeld sie groß geworden ist. Unglaublich belastend. Und sie ist halt ein junges Mädchen und wächst in einem Land auf, in dem Kontrolle von oben ganz normal ist. In dem man lernt, sich anzupassen, in dem man lernt, nicht aufzufallen. Und Menschen, die sie aus dieser Zeit kennen, beschreiben sie später als schüchtern und zurückhaltend, als ein Mädchen, das nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Ihr Vater, Fedor Schuliak, ist Unternehmer. Ihre Mutter Tatjana ist nach allem, was wir wissen, zu dem Zeitpunkt nicht berufstätig. Karina macht Abitur und schreibt sich an der Belarusian State Medical University in Minsk ein, ihr Fach Zahnmedizin. Und ich finde das gar nicht so unwichtig, weil es zeigt, dass diese Frau eigene Pläne hatte oder einen eigenen Plan. Und sie war keine Getriebene, die zufällig irgendwo, sage ich jetzt mal, hineingerutscht ist. Sie hatte ein Studienfach, eine Ausbildung, eine Zukunft, die sie sich selbst erarbeiten wollte. In einem Land, das ihr eigentlich nicht so viel bieten konnte. Und dann kommt das Jahr 2009. Karina ist 20 Jahre alt und wer studiert hat, kennt oder vielleicht auch wahrscheinlich, wer nicht studiert hat, kennt vielleicht das Programm Work and Travel. Ein Austauschprogramm, mit dem ausländische Studierende über ein J1-Visum einen Sommer lang in den USA arbeiten und reisen können. Für viele junge Menschen aus Osteuropa ist das in diesen Jahren eines der wenigen legalen Türchen in eine andere Welt. Ein Sommerjob, ein bisschen Freiheit, ein Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Und Karina nutzt eben dieses Programm 2009, um dann zum ersten Mal in die USA zu reisen. Und genau in diesem Zeitfenster 2009, laut manchen Berichten auch erst Anfang 2010, taucht ein Mann in ihrem Leben auf, der zu diesem Zeitpunkt gerade aus einer Gefängniszelle in Florida entlassen wurde. Der Mann nannte sich übrigens Vasily. Jeffrey Epstein war zu dieser Zeit natürlich kein Unbekannter mehr, zumindest nicht für die Justiz. Er hatte gerade dann seine Haftstrafe abgesessen, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angeworben hatte. Und auch da haben wir, glaube ich, in jeder Jeffrey Epstein-Folge drüber gesprochen, beziehungsweise sind da kurz drauf eingegangen. Ein Freund schreibt später gegenüber der Daily Mail, wie es damals um ihn stand. Und zwar nach seiner Entlassung hätten ihn fast alle fallen gelassen. Und manche nannten ihn auch quasi den Antichristen. Also er war, ist nicht ganz so tief gefallen, wie man meinen sollte, aber für ihn, für seine Verhältnisse war da schon ein Bruch. Und selbst enge Freunde hatten sich von ihm abgewandt, was man ja auch verstehen kann bei der Anklage. Fast alle, Karina nämlich nicht. Und das ist vielleicht der Punkt, an dem diese Geschichte so ein bisschen kippt, weil Karina kannte zu diesem Zeitpunkt gar nicht Jeffrey Epstein. Sie kannte einen Mann, der sich ihr unter einem falschen Namen vorstellte, und zwar Vasily. und manchmal auch ausgeschmückter als Russian Bear Wassily Malikow. Er war ein Mann ohne Vorstrafenregister, ohne Vergangenheit, ohne Gesicht in den Nachrichten. Und wie genau dieser erste Kontakt zustande kam, darüber gehen die Berichte auseinander. Manche Quellen sprechen von einer gemeinsamen Bekannten in Minsk. Andere legen nahe, dass die Verbindung über eine Jugendfreundin lief, die selbst bereits in Epsteins Umfeld verkehrte. Was wir aber mit Gewissheit sagen können: Der Mann, der sich als Wassily vorstellte, bot der 20-jährigen Carina zunächst eine Stelle als Putzkraft an, verbunden mit der Aussicht auf ein Visum für die USA. Und Wassily, aka Jeffrey Epstein, coachte sie. Er erklärte ihr genau, wie sie sich gegenüber den amerikanischen Behörden präsentieren sollte, um überhaupt einreisen zu dürfen. Und in einer der früheren E-Mails, die heute in Epstein-Akten vorliegen, gibt er ihr sogar vor, wie sie ihre Rolle bei seiner Stiftung beschreiben soll, damit ihr Visumsantrag durchgeht. Also wirklich Wort für Wort diktiert. Und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht mehr, wie es dir geht, aber warum eigentlich sie? Also warum hat er ihr eine solche Aufmerksamkeit gegeben? Ich meine, Epstein hatte über Jahrzehnte Kontakt zu hunderten jungen Frauen und ihm wurden viele Frauen aus dem Osten zugeführt. Ne? Also das ist ja die eine Vermutung, dass, als ich gerade gesagt habe, eine gemeinsame Bekannte in Minsk, dass er da auch Kontakte in Osteuropa hatte, so wie er sie auch in Frankreich beispielsweise hatte, von Personen, die ihm junge Frauen zugeführt haben. Und die meisten Frauen, die ja dann ihm zugeführt wurden, verschwinden ja nach kürzester Zeit irgendwie wieder aus seinem Leben oder wie auch immer. Carina aber halt eben nicht. Sie wird zu der Frau, und das finde ich wirklich krass, die er am Ende mehr bedenkt als Ghislaine Maxwell, obwohl er ja mit Ghislaine Maxwell auch jahrzehntelang zusammen war und eine ganz, ganz, ganz intensive Geschichte hat. Und da fragt man sich natürlich, was war da vielleicht anders?
Ja, ich habe mich das auch schon gefragt in der ganzen Zeit, weil irgendwie immer wieder, und das wird später schon mal ein kleiner Teaser an der Stelle, wird auf jeden Fall noch deutlicher, weil die hatten auch ihre Probleme, ne, und schwierige Phasen, aber irgendwie sind sie ja dann doch immer wieder zueinander gekommen. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er die wirklich ernsthaft, wirklich toll fand und dass sie hundertprozentig aber auch in irgendeiner Form ihm das Gefühl gegeben hat, dass er ein ganz besonders toller Mann ist und das fand er super. Ja. Und sie hat es so ein bisschen, da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen,
auf jeden Fall.
Abhängig war sie von ihm.
Ja, das über diese Abhängigkeit werden wir heute, glaube ich, noch sehr, sehr viel sprechen. Was ich auch noch ganz spannend fand oder worüber ich mir noch Gedanken gemacht habe, war, warum war sie anders? Vielleicht erstens das Timing. Also Epstein trifft sie ja in einem Moment, in dem er gerade aus dem Gefängnis kommt. Und wie ja der Insider der Daily Mail erzählt, von fast allen fallen gelassen wurde. Ne? Also das heißt, er steht auf einmal in Anführungsstrichen alleine da. Und dann da ist da eine 20-Jährige, die gar nicht weiß, wer er wirklich ist. Ja, und ihn vielleicht auch nicht vom Prozess her kannte. Sie verbindet ihn überhaupt anfangs nicht mit diesen Vorwürfen. Sondern für sie ist er halt eben Wassily. Und für einen Mann, dessen Ruf gerade komplett zerstört ist, ist das wahrscheinlich etwas sehr Seltenes. Ein Mensch, der ihn ansieht, ohne dieses furchtbare Wissen im Kopf zu haben. Zumindest anfangs. Dann natürlich das Thema Kontrolle von Anfang an. Ne? Also Carina kommt aus einem Land ohne freie Presse, ohne die Infrastruktur, um auch jemanden wie Epstein googeln zu können oder das verstehen zu können. Also das, was wir machen, dieses Recherchieren, das geht ja da überhaupt gar nicht. Und sie konnte ja auch gar nicht verstehen, in was sie da hineingerät. Sie ist sprachlich komplett abhängig von ihm gewesen, genauso wie aufenthaltsrechtlich und finanziell. Und das ist natürlich nüchtern betrachtet exakt das Profil, das sich durch Epstein gesamtes Netzwerk zieht. Ne? Also junge Frauen aus wirtschaftlichen, prekären, sozialen, isolierten Verhältnissen, bei denen minimaler Aufwand maximale Abhängigkeit erzeugt. Und das ist ja wirklich das Bild, was sich bei ihm komplett durchzieht. Und drittens, der Punkt, den ich auch spannend fand, war, und das ist vielleicht der Teil, der über reine Berechnung hinausgeht, es gibt wirklich Hinweise darauf, und ich glaube, Nina, darauf wirst du auch nochmal, oder werden wir später nochmal genauer darauf eingehen, dass diese Beziehung für Epstein tatsächlich etwas anderes war als seine übrigen. In seinem Haus hing ein Gemälde von ihr, gerahmt und ganz sichtbar aufgehängt, also kein Detail, das man irgendwie erwarten würde, wenn von den ganzen Frauen, die ihm quasi zugeschleust wurden. Und Menschen aus seinem Umfeld beschrieben sie später als sehr aufrichtig, freundlich, eine anständige Person, also die Carina jetzt, und sagen, Carina sei nicht wegen des Geldes geblieben, sondern weil sie ihn wirklich geliebt habe. Und ich will hier jetzt auch gar keine Romantik hineinlesen, wo auch keine hingehört. Also diese strukturelle Abhängigkeit bleibt bestehen, ganz gleich, was Carina übrigens empfunden haben kann oder hat. Aber für das Verständnis dieser Geschichte ist es wichtig, dass hier, also dass die Beziehung der beiden offenbar wirklich anders war, wie die anderen Beziehungen in seinem Leben. Und sie bekommt, also Carina bekommt eine Sonderstellung. Und mit dieser Sonderstellung wächst über die Jahre auch etwas anderes, und zwar Vertrauen, Zugang und vor allem Verantwortung in diesem Netzwerk. Und ich bin sehr froh, dass Nina sich da reingefuchst hat, weil ich das, was ich kurz überflogen habe, war kaum auszuhalten. Also hier schon mal ein krasser Teaser. Wer in Epsteins Umfeld verkehrte, hatte Carina später einen Spitznamen gegeben. Der Inspektor, also die Kontrolleurin. Der Grund, sie soll extrem eifersüchtig genau darauf geachtet haben, mit wem Epstein Kontakt hatte, wer ihm schrieb, wer in seiner Nähe war. Man kann das lesen als die Eifersucht einer Frau, die eine Beziehung mit einem notorisch untreuen Mann führte. Man kann es aber auch als eine frühe Version dessen lesen, was Carina später ganz offiziell tun wird. Und zwar kontrollieren, verwalten und den Überblick behalten über alles, was in Epsteins unmittelbarer Umgebung passiert. Man kann also quasi sagen, die Eifersüchtige von damals und die Verwalterin der Mädchenapartments von später, das sind vermutlich zwei Kapitel derselben Charaktereigenschaft, auf die wir noch eingehen werden. Und ich möchte ganz kurz an dieser Stelle innehalten, weil ich glaube, dass genau hier der eigentliche Anfang dieser Geschichte liegt. Also nicht bei der ersten Liebeserklärung und nicht bei der ersten gemeinsamen Reise, sondern hier ein Mann, der weiß, dass ein echter Name Türen verschließen würde, gibt einer 20-Jährigen aus einem Land ohne freie Presse einen falschen Namen, einen falschen Beruf, eine falsche Geschichte und wird gleichzeitig zu ihrem Sponsor für die Einreise in ein Land, das sie sich selbst niemals hätte leisten können. Und das ist natürlich kein Kennenlernen auf Augenhöhe. Das ist von der ersten Sekunde an ein Machtgefälle, das strukturell angelegt ist. Und das, bevor überhaupt die Beziehung im romantischen Sinne beginnt. Aus den Epstein-Files wissen wir, dass diese Investition in Carina früh sehr konkret wurde. Und das wird Nina auch noch sagen. Also deswegen möchte ich auch gerade gar nicht lange darauf eingehen. Aber der hat zum Beispiel die Töffelvorbereitung für sie bezahlt, Kochkurse, Buchhaltungskurse etc. Und zur selben Zeit veränderte sich der Ton der Korrespondenz zwischen den beiden. Aus geschäftlichen E-Mails werden dann persönliche mit. Ich liebe dich. Ich hoffe, dich in meinen Träumen zu sehen. Carina schreibt ihm wieder und wieder, dass sie ihn liebt. Eine junge Frau, finanziell vollständig von einem einzigen Mann abhängig, verliebt sich oder glaubt es zumindest zu tun in Jeffrey Epstein, also in genau diesen Mann. Und bevor ich jetzt an Nina übergebe, gibt es noch so zwei Bilder in meinem Kopf oder zwei Momente, die zeitlich ganz am anderen Ende dieser Geschichte liegen. Aber die zeigen, wie sehr sich der Bogen von diesem schüchternen Mädchen am Ende spannt. Und das erste Bild ist quasi der Sommer 2019 in Paris. Carina und Epstein sind gemeinsam in der Stadt nach fast 10 gemeinsamen Jahren, offenbar immer noch ein eingespieltes Paar. Dann fliegt Epstein zurück in die USA. Carina soll angeblich dabei gewesen sein, live mitzuerleben, wie er bei der Landung in New Jersey vom FBI-Agenten festgenommen wird. Die Frau, die einmal selbst mit einem gefälschten Namen und einem gecoachten Visumantrag in dieses Land kam, steht daneben als der Mann, der ihr das Ganze ermöglicht hat, in Handschellen abgeführt wird. Und das zweite Bild ist der Bogen ein paar Jahre später. Ein ganz normaler Sommertag in New York, Jahre später. Juli 2023, ein Fotograf erkennt sie zufällig auf der Straße und sie sieht total unscheinbar aus. Also weißes T-Shirt, blaue Jeans, Sneaker, Kopfhörer. Und ein weiteres Foto entsteht im Mai 2024. Und es gibt keine Interviews, keine Statements, keinen Rechtsstreit vor Kameras. Nur eine Frau, die nach allem, was passiert ist, versucht, in der Anonymität einer Millionenstadt unterzutauchen, während im Hintergrund über 100 Millionen Dollar auf ihren Namen warten, eingefroren sind von genau den Behörden, die sie 2019 eigentlich befragen wollten. Und zwischen diesen beiden Bildern liegt eine Geschichte und die hat Nina. Und ich glaube, wir müssen uns da echt warm anziehen.
Ja, also lehnt euch zurück. Es ist auf jeden Fall eine Menge und es ist nicht so leicht anzuhören, glaube ich, weil es vermittelt sich sehr, sehr schnell ein sehr starkes Bild. Aber ich fange von vorne an. Man merkt relativ schnell, wenn man auch einmal in die Files guckt, wenn man ihren Namen in diesem Suchfeld eingibt, es sind Seiten über Seiten über Seiten. Und es ist wirklich kaum machbar, dass man wirklich alles sieht. Ich habe es versucht, mir den Großteil anzugucken, und man merkt relativ schnell eine Dynamik zwischen den beiden. Und dass sie immer mehr über die Jahre Verantwortung bekommen hat. Also es wurde zunehmend, wurde sie aktiver in seinem Umfeld und hat mehr Verantwortung bekommen. So, und es ist, laut Akten sieht man halt eben, am Anfang waren es Kleinigkeiten, ne? Irgendwie, dann hat sie Bestellungen irgendwie für ihn gemacht, die Haushalte verwaltet, Fredi hat es eben schon gesagt, diese Wohnung für die Mädchen in seinem Anwesen in New York und so, da hatten die einzelnen Frauen dann Wohnungen, um die er sich gekümmert hat, beziehungsweise die hat Carina dann eben instand gehalten, Koordination von Personal, Organisation von Terminen und Besorgung für ihn selbst, ne? Und es gibt Vermutungen, beziehungsweise Gerüchte, dass sie noch für viel mehr verantwortlich war, aber da komme ich später drauf zu sprechen. Ganz wichtig ist hierbei zu verstehen, das hat Fredi eben auch schon erzählt, dass Epstein von Anfang an sie abhängig gemacht hat, was das Finanzielle angeht. Also er hat ihre Ausbildung und ihren Lebensweg nicht nur punktuell, sondern wirklich über Jahre hinweg gezielt finanziert. Er hat sie, das hat Fredi auch schon erzählt, unterstützt, dass sie erstmal überhaupt Fuß fassen konnte in Amerika. Er hat ihr beigebracht oder erklärt, wie sie als Putzfrau erstmal arbeiten kann. Dann hat er ihr eben verschiedene Kurse bezahlt. Von Anfang an, muss man hier sagen, hatte der wirklich die komplette Kontrolle über ihre ganze Ausbildung. Und als sie dann endlich in Amerika Fuß gefasst hatte, wollte sie ihre Ausbildung zur Zahnärztin, die sie in ihrer Heimat angefangen hatte, wollte sie eben weiterführen an der Columbia University in New York. Das hat aber am Anfang nicht geklappt. Ihre Bewerbung an der Fakultät für Zahnmedizin wurde abgelehnt. Und erst nachdem Epstein höchstpersönlich interveniert hatte, änderte sich das. Und das sieht man auch in den Akten. Man sieht zum Beispiel 2011 in den Akten, Anfang dieses Jahres bemühte sie sich, unabhängig zu sein, bewirbt sich auf diese Zahnarztstellen, sucht eine Wohnung in New York, und im April schreibt sie dann an Epstein per Mail, dass sie seine Hilfe nicht annehmen kann. Epstein vermutet dann aber, dass sie aus der Presse gelesen hat, was los ist, erwartet aber schon so ein bisschen, dass sie zurückkommt. Einen Monat später, sieht man in diesem Verlauf, bietet er ihr $7.000 an. Und im Juli 2011 steht sie vor dem Einwanderungsgericht und er greift dann am Ende ein. Er bringt sie durch Spenden in die Zahnarztschule, weil es hieß halt, sie hat eigentlich gar keine Erlaubnis mehr beziehungsweise nichts zu tun in Amerika. Eigentlich sollte sie zurück in die Heimat kommen. Das wird sich hier so durchziehen, auch durch die Geschichte. Und er hat sie dann eben an die University gebracht. 2012 verbringen die beiden mehrere Nächte damit, sieht man auch in mehreren E-Mail-Verläufen, dass sie so ein bisschen flirtier werden. Also es ist nicht mehr nur dieses Organisatorische, sondern dazwischen kommen immer wieder so kleine Flirts. Man liest heraus, dass die Angestellten sie als Botin benutzen, damit sie Dinge an Little St. James Island liefert. Zum Beispiel DVDs, von denen man vermutet, dass es halt eben auch DVDs waren, wo ja Material zu sehen war, was nicht so schön ist, sage ich jetzt mal. Sie wird dann aber auch immer weiter, also es wird größer. Sie wird zu Promi-Veranstaltungen wie zum Beispiel Woody Allens Filmpremiere eingeladen und so. Dann ist sie auch schon mit dabei. Sie hat in diesem Jahr mit ihrem Geburtsschein und der Einwanderung zu kämpfen, was wieder so ein bisschen ihre Karriere und das Zahnarztstudium irgendwie gefährdet oder vielmehr behindert. Aber auch da ist er wieder da. Er kennt mehrere hochrangige Vertreter der Columbia University. Und genau die unterstützen am Ende Carinas Aufnahme oder beziehungsweise, dass sie da bleiben kann. Der damalige Dekan der Zahnmedizin-Fakultät wandte sich direkt an ihre frühere Hochschule in Belarus und bat um ihre Unterlagen. Und dann wurde sie final da aufgenommen. Alles lief wunderbar. Und Epstein hat dann finanzielle Zuwendungen an die Hochschule geleistet. Das hat die New York Times später recherchiert. Und so hat er dann am Ende tatsächlich ihr komplettes Studium finanziert. Laut Berichten waren das über $70.000 pro Jahr. Dazu eine Spende von über €200.000 an die Universität. Und man kann schon wirklich hier sagen, das war Epsteins Masche. Das hast du eben ja auch schon erwähnt, Fredi. Man merkt das oder liest in den Files raus, dass es nicht nur bei Carina so war, sondern dass er wiederholt versucht hat, Studienplätze und Stipendien als Mittel einzusetzen, um junge Frauen an sich zu binden. Und Universitätsmitarbeiter von der Columbia University und anderen Hochschulen haben ihm dabei immer wieder Unterstützung zugesagt, teils auch nach seiner Verurteilung 2008. Und das hat die New York Times auch herausgefunden, die haben sich das alles genau angeguckt und das merkst du auch, wenn du diese E-Mails dir durchliest. Und dass er immer wieder auch anderen jungen Frauen versprochen hat, dass er die eben finanziert. Auch Carinas familiäre Situation in Belarus spielte natürlich in diesem ganzen Geflecht von Finanzen und Abhängigkeiten eine große, große Rolle. Epstein hat über mehrere Jahre Geld an ihre Eltern überwiesen, darunter dokumentierte Zahlungen an ihren Vater und medizinische Kosten für die Mutter, denn die Mutter hatte Krebs. Das heißt, er hat dafür auch eben Zahlungen rübergeschickt und sich darum gekümmert.
Wie kann sie sich denn jemals von ihm abwenden? Weißt du, wie soll sie ihm jemals sagen, ich möchte das nicht mehr oder ich will nicht mehr mit dir schlafen, ich möchte mich von dir trennen, keine Ahnung. Dann sagt er so, alles klar, du hast dann keinen Studienplatz mehr, du hast dann keinen Job mehr, deine Mutter kriegt ihre Krebsmedikamente nicht mehr. Also,
das ist ja jetzt gerade nur ein Bruchteil, ne? Es kommt noch Dollar. Und also das war nicht nur finanziell, war die abhängig davon. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so viel verraten. Aber ja, sicher. Also der hat da schon in dem, nur durch diese Sachen hat der so eine krasse Abhängigkeit geschaffen, weil am Ende auch hier, also wir erinnern uns gerade an die großen Kosten für die Uni. Konkret mit der Familie hat er sie unterstützt, Überweisungen bzw. Zahlungen an die Eltern. $80.000 in den Jahren zwischen 2013 und 2016. Also man sieht auch in den Files dokumentierte Überweisungen an Carinas Vater. €15.000 für die Behandlung der Mutter. Mehrfache USA-Besuche der Eltern, dass Carina ihre Eltern sehen kann. Auch die hat er alle bezahlt. Und ein letzter Besuch der beiden war wenige Wochen vor Epsteins Verhaftung. Also man sieht, dass das wirklich bis dahin auch ging. Ja, und es wird irgendwie dadurch alleine nur klar, ne, wie gesagt, dass er ihr Leben auf mehreren Ebenen abgesichert hat dadurch und natürlich aber auch einen Einfluss hatte auf all das. Ne? Er hatte Konten bei der Deutschen Bank, auch übrigens interessant, ne? Können wir auch vielleicht nochmal drüber sprechen.
Mhm.
Und Konten, die unter dem Stichwort Butterfly Trust liefen. Der wurde 2012 gegründet und versprach Carina ein Vermögen von $600 Millionen. Über diesen Trust liefen Auszahlungen, viele an Frauen, viele nach Russland, auch eben wie gesagt an Carina. Und bis kurz vor seinem Tod hat er sie finanziell unterstützt. Er hat sogar zum Beispiel einen Management-Sommerkurs im Juni 2019 an einem Institut in der Schweiz für sie bezahlt. Kosten 30.000 Franken, das sind rund 33.000 €. Also das zog sich wirklich so weiter, deswegen erwähne ich das nur, weil wir befinden uns jetzt gerade mit diesen Zahlungen im Jahr 2019. Und ich würde gerne schon mal einmal hier an dieser Stelle, bevor ich weitermache, eine kleine Frage einwerfen, die ihr vielleicht mit als Gedankengang für die nächsten Punkte mitnehmen könnt. Nämlich am Ende, wo endet hier oder was ist normale Unterstützung? Hm. Ne? Und wo beginnt gezielte Steuerung eines ganzen Lebens? Jetzt mal so im Hinterkopf.
Ja, schwierig aber auch, weil ich meine, klar würden wir jetzt sagen, das ist ja keine normale Unterstützung mehr. Man darf aber auch nicht vergessen, dass für Jeffrey Epstein diese Summen auch einfach Peanuts sind. Das ist
deswegen,
ja nichts.
Also, es geht hier gar nicht um die Höhe an sich, würde ich sagen, ne? Wie viele Tausende von Dollar er bezahlt hat, sondern generell das alles Summe und in dem Umfang ist ja einfach keine normale Unterstützung mehr. Der war ja nicht für sie verantwortlich.
Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es keine normale Unterstützung mehr. Ich will aber auch mal einordnen, dass für ihn, keine Ahnung, 10.000 € wahrscheinlich so viel ist, wie für uns einen Kaffee trinken gehen.
Total,
ne?
Absolut.
Also
die Relation muss man sehen.
Genau, im Verhältnis.
Ja.
Und was mich immer wieder stutzig macht, ist dieses im Hinterkopf, dass er ihr halt am Ende alles vermacht hat, ne?
Mhm.
Oder einen Großteil vermachen wollte.
Mhm.
Also es ist schwierig, er hat sie natürlich total strukturell von sich abhängig gemacht, aber vielleicht war er ja auch doch ein bisschen in sie verliebt.
Wir hören weiter. Mhm. Vielleicht können wir das dann besser beantworten.
Okay.
Mit dem Ende ihres Studiums nämlich drohte ihr damals das Aufenthaltsrecht zu erlöschen in Amerika. Eine Verlängerung wird damals abgelehnt, um in den USA bleiben und arbeiten zu können. Heiratet sie dann, jetzt wird es komplett wild, eine Frau aus Epsteins Umfeld.
Hä, warum denn nicht Epstein?
Bitte frag mich nicht, es war auch das, etwas, was er öfters gemacht hat, dass er versucht hat, Frauen zu verheiraten, ne, damit er halt eben nicht verheiratet ist. Wahrscheinlich war es das. Ne, er wollte diesen Status, seinen Status nicht verändern. Es ist eine US-Amerikanerin, die heißt Jennifer Kalin oder auch manchmal Jaina oder Jenna Kalin genannt. In den Files findet man nämlich, wenn man da sich das alles mal so ein bisschen genauer anguckt, auf jeden Fall Zeichen dafür, dass diese Art von Scheinehen des Öfteren von ihm eingesetzt wurden, um ausländische Frauen im Land behalten zu können. Also der wollte seine ganzen Frauen, die er rangeholt hatte, wollte er auch bei sich behalten. Und dann konnte er ja nicht alle heiraten, ne? Deswegen hat er die wahrscheinlich dann in irgendwie so Fächer geschoben.
Wahnsinn.
So, und so erhält sie dann eben durch diese Heirat die US-Staatsbürgerschaft 2018 und 2019 lässt sie sich dann von ihrer Ehefrau scheiden. 2015 schon bekommt sie eine Green Card. Epstein hat nämlich damals einen Einwanderungsanwalt beauftragt, damit der die Green Card und später eben mit der US-Bürgerschaft hilft. Und die hat sie ja dann auch bekommen. Und es war wieder mal natürlich so ein super Hammer-Top-Anwalt, der wahrscheinlich ein super Vermögen gekostet hat, aber sich um alles gekümmert hat. Das sieht man durch Überweisungen, durch Mails und Orga-Hinweise in den ganzen, in den Files. Also das wird da relativ schnell klar. Und es gibt eine Anwältin, die Epstein-Opfer vertritt. Ihr Name ist Sigrid McCauley und die sagt, dass eben das so ein Schema ist, dass man das auch merkt und dass sie das öfters schon gehört hat und beziehungsweise mit Opfern gesprochen hat, die das bestätigen, dass er eben diese gleichgeschlechtlichen Ehen genutzt hat, damit die alle da bleiben können und damit er eben einzelne Regeln umgehen kann. Ne? So. Also da merkt man schon so ein bisschen, der hat da gezielt sich schon überlegt, wie der das lösen kann. Ne? Und so merkt man auch, und ich finde, daran merkt man auch natürlich ihre Wichtigkeit, nicht nur für ihn, sondern in seinem ganzen System. Ab 2016 ungefähr hat sie zunehmend organisatorische Aufgaben bei ihm übernommen. Ich habe es ja eben schon erzählt, was sie dann alles so ein bisschen gemacht hat. Sie tritt als Vertraute in vielfältigen praktischen Aufgaben erstmal auf. Also Koordination, Organisation, Einkauf, Korrespondenz, Begleitung von Besorgung und das Arrangieren von Terminen, Verwaltung von Wohnungen, eben diese Mädchen-Apartments. Und irgendwann taucht dann auch in ihrem Lebenslauf als Adresse der Hauptsitz der Jeffrey Epstein Foundation auf. Also das ist sozusagen dann ihr Hauptwohnsitz, den sie angibt. Und später, jetzt wird es langsam interessanter nochmal, eröffnet sie eine eigene Zahnarztpraxis auf St. Thomas. Das ist eine Insel direkt neben der Epstein-Insel. So. Ja. Außerdem, behaltet das mal im Hinterkopf. Außerdem war Carina als Assistentin der Geschäftsleitung für die sogenannte Southern Trust Company tätig. Eine auf den Jungferninseln, dazu gehören diese ganzen Inseln, registrierte Firma von Epstein. Das Unternehmen diente zwischen 1999 und 2018 als Vehikel für Finanz- und Steuerberatung für seine wohlhabenden Kunden. Also da war sie auch integriert.
Du musst halt, ich denke, überlegt die ganze Zeit, also er hatte ja, er muss ja, wenn du so ein Unternehmen führst, wie Jeffrey Epstein das gemacht hat und so ein Netzwerk mit so vielen illegalen Tätigkeiten, dann muss deine Assistenz ja super nah an dir dran sein und super abhängig von dir sein, damit die Leute nicht plaudern. Irgendwann fällt das ja auf. Irgendwann stellen ja normale Menschen Fragen, warum da sind da so viele junge Frauen oder warum diese Videos. Also irgendwie wird das ja irgendwann auffällig gewesen sein. Das kann der ja nicht alles alleine machen oder verdecken. Ne? Das heißt, er muss ja dafür sorgen, dass wenn er Frauen an sich ranlässt, beziehungsweise ich meine gar nicht jetzt emotional an ihn ranlässt, sondern an sein innerstes Netzwerk ranlässt, dann muss eine Abhängigkeit sein. Der muss sie ja zwingen können oder erpressen können, dass sie nicht reden.
Ja.
Die müssen was zu verlieren haben.
Behalt das mal im Hinterkopf, Friedi, es kommt gleich, denn es gibt einen Punkt, über den müssen wir sprechen. Kommen wir sofort drauf. Eine Sache noch, also man hat gemerkt oder man merkt in den Files, dass sie halt eben von bis wirklich alles gemacht hat, Neugestaltung seiner Apartments und so weiter und so fort. Es gibt Belege in den Files, da geht es wirklich darum, was sie gekauft hat oder so, ne? Irgendwelche Massagegeräte, die wollte da so ein Spa irgendwie errichten oder aufrechterhalten. Es sind über $295,000 Kreditkartenausgaben allein in ungefähr 11 Monaten im Jahr 2014. Also die hat da auch schon Summen hin und her geschoben, ne? So, und war für sehr vieles irgendwie verantwortlich und hat da sehr viel Freiraum auch von ihm bekommen. Und auch das, also das, was du eben schon gesagt hast, dass sie so den Namen der Inspektor hatte, weil sie eifersüchtig war, den hatte sie auch, weil sie halt eben die Kontrolle über sehr, sehr vieles hatte und so genau wusste, wo was abgeht und überall so ein bisschen ihre Finger mit im Spiel hat und halt einfach super close mit ihm war, ne? So, und dann gibt es da noch Vermutungen. Es sind, ich sage das bewusst, nur Vermutungen bzw. Gerüchte, weil man weiß es einfach nicht, dass diese Frau noch etwas viel, viel Schlimmeres getan haben könnte als all das, was ich gerade aufgelistet habe. Erinnert ihr euch noch an die Fotos von Epsteins Anwesen auf Little St. James, also der Epstein-Insel?
Ja.
Da sind mehrere Fotos aus Schlaf- und Badezimmern, ne? Die sind jetzt erstmal gar nicht so interessant. Es gibt aber einen Raum mit einem Zahnarztstuhl. An den Wänden hängen verstörende Masken von Männergesichtern. Und ich glaube, das hat sich bei uns allen eingebrannt. Und während der Ermittlungen, beziehungsweise als es dann rauskam, tauchen dann krasse Vermutungen auf. Man vermutet, dass Carina, Zahnärztin, Opfern die Zähne gezogen hat, beziehungsweise hat ziehen lassen, vor allem Kindern.
Nee.
Jetzt wird es unangenehm, deswegen, ich hoffe, ihr könnt es hören, wenn ich überspringt jetzt hier ungefähr die nächsten 2 Minuten. Vor allem Kindern, damit diese sich nicht wehren können. Und
nicht beißen können oder wie?
Nicht beißen können, wenn die zum Beispiel einen Blowjob machen sollen oder so. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich muss selber gerade mal kurz stoppen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, mir fällt es gerade schwerer, als ich jemals gedacht hätte, weil eigentlich habe ich mich mit diesem Thema lange auseinandergesetzt, aber ich finde es gerade Horror. Es gibt Zeugenaussagen, die das eben bestätigen. Es gibt aber keine, zumindest habe ich sie in all diesen Akten, ich habe gesucht und gesucht und gesucht, ich habe keinen expliziten Beleg dafür gefunden. Außer eine Sache, die, und da können wir jetzt einmal gerne drüber diskutieren, ich habe nämlich eine Mail von ihr gefunden, die jedenfalls dafür sprechen könnte, dass sie auf jeden Fall schlimme Dinge tun musste. Da steht nicht explizit, dass sie das getan hat, aber da stehen Dinge drin, dass sie schreibt, dass sie Dinge getan hat, die sie abstoßend fand, damit er glücklich ist. Also wortwörtlich schreibt sie, in the past month I did things I despised, detested or revolted me. In order to get things done for you, I weighed your happiness with my discomfort. I chose every single time your happiness. Also auf Deutsch grob umschrieben, sie hat Dinge getan, die sie gehasst hat, die sie abgestoßen haben, die sie ganz fürchterlich fand. Und trotzdem hat sie es getan, damit er glücklich ist. Also sie stellt sein Glück über ihres. Und als ich das gelesen habe, ich finde, man erkennt da schon so ein bisschen ein Muster, ne? Sie passt sich ihm an, sie macht etwas für ihn, unterdrückt die eigenen Bedürfnisse, damit sie diese Bindung zwischen den beiden auch aufrechterhält. Weil sie genau weiß, dass wenn sie es nicht tut, das sich vielleicht ändern könnte. Und das möchte sie nicht. Und das ist vielleicht jetzt sehr, sehr viel reininterpretiert. Aber man liest da ja schon raus, dass sie etwas getan hat, was sie nicht wollte eigentlich.
Ja, voll. Und wir haben uns ja auch immer, also wirklich bei diesen Bildern von der Epstein-Insel, als das erste Mal rausgekommen ist, sind wir immer, wir beide, das weiß ich noch, über diesen Zahnarztstuhl, an diesem Zahnarztstuhl hängen geblieben. Wo man immer dachte, okay, alles andere macht irgendwie Sinn, aber was macht denn ein Zahnarztstuhl da? Das war irgendwie so super random und ich dachte, okay, ist das irgendwie so ein Fetischraum, wo die irgendwie Doktorspiele machen?
Spricht auch dafür, weil da diese Masken hingen, ne? Also so Männermasken, deswegen so kann man sich das schon gut vorstellen, ja, leider.
Aber oh Gott, das ist mit den Kindern, wenn sie da den Kindern die Zähne gezogen hat.
Ich möchte da auch ehrlich gesagt gar nicht so viel weiter drauf eingehen, beziehungsweise drüber nachdenken, weil es macht mich krank.
Ja, mir ist schlecht. Ja, mir wird davon ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht.
Vor allem, weil es ist, also mit dem Wissen, was man hat über all das, was da abgegangen ist, ne, all das, was bestätigt ist und was belegbar ist, kommt einem das halt leider auch nicht mehr so abwegig vor.
Nee.
Das ist mein Problem. Nee. Also es ist nicht mehr unvorstellbar.
Und ja. Und die Frage ist bei ihr natürlich, hat sie es aus Liebe zu Jeffrey Epstein gemacht und war blind, obwohl kein Mensch so blind sein kann.
Oder also das ist schon doll dann, ne?
Ja, oder hat sie es gemacht, weil sonst, keine Ahnung, ihre Mutter stirbt, weißt du?
Ja, total.
Also du weißt halt nicht, ob sie Täterin oder auch ein Opfer war, das weiß man nicht. Also bisher.
Ja. Wir kommen einmal zu der Beziehungsdynamik der beiden, die sich so ein bisschen auch rauslesen lässt aus den Schriftverkehren und aus den einzelnen Files. Man weiß auf jeden Fall, dass die Beziehung rund von 2010 bis 2019, also fast 9 bis 10 Jahre ungefähr auf jeden Fall gehalten hat, ne? Weil sie ja wahrscheinlich bei der Verhaftung auch mit dabei war und die Eltern von ihr ja kurz vor seiner Verhaftung noch in Amerika waren. Also das ist alles belegbar. Und während all dieser Zeit gibt es halt wirklich verschiedene E-Mails, die zeigen, wie sie Zärtlichkeiten und Liebesbekundungen austauschen. 2012 zum Beispiel schreibt sie ihm, er sei der reinste Mann von allen Männern, ich liebe dich und so. Also es ist schon sehr zärtlich und sehr liebevoll. Auch Epstein, andersrum, äußert sich ihr gegenüber ungewöhnlich zärtlich. In einer Nachricht bezeichnet er sie als den besten Menschen, den er je kennengelernt habe und schreibt, dass er sie liebt und sehr glücklich sei. So. Ein Jahr später zum Beispiel aber, also 2012, diese Liebesbekundung 2013 dann, schreibt sie, du hast mich heute völlig ruiniert. Jede Minute kämpfe ich darum, nicht zu weinen. Also da schlägt es schon wieder in so eine andere Richtung. Also eine
toxische genau. Beziehung.
Und es gibt auch sichtbare und eben wiederkehrende Auseinandersetzungen, in denen Epstein immer wieder betont, dass sie ihm sehr viel zu verdanken habe. Und dass ihre Eifersucht das größte Hindernis in der Beziehung sei. Er schreibt wortwörtlich, Eifersucht ist für mich sehr schwer zu verstehen und zu handhaben.
Ja.
Es macht mich verrückt.
Ja,
weil er nicht die ganze Zeit...
Erzähl weiter, sorry.
Ich finde es nur egoistisch, sonst nichts. Das schreibt er ihr zum Beispiel 2015. Was wolltest du sagen, Friedi?
Ja, er ist einfach ein notorischer Fremdgänger. Der hat einfach mit allen und jedem geschlafen und sie war da eifersüchtig. Natürlich wollte er denn nicht von ihr eingeschränkt werden in irgendeiner Form.
Pass auf, was er dazu noch sagt. Deine Sorge um Frauen ist unnötig. Sie verursacht einen Großteil des Stresses zwischen uns. Am ersten Tag unserer Beziehung habe ich dir gesagt, bitte, es gibt immer Frauen um dich herum. Wenn sie dich eifersüchtig oder ängstlich machen, wird das ein Problem sein.
Aber damit war ja dann schon alles geklärt.
Ja, könnte man so sagen. Das Ding ist nur, wer weiß, was dazwischen so passiert ist, ne? Aber man merkt heraus und wirklich, ich habe bei Gott nicht alles lesen können, aber die Sachen, die ich mir durchgelesen habe, man merkt in der Korrespondenz der beiden, dass das eine super enge Beziehung ist, die teils sehr zärtlich und liebevoll ist, aber die zugleich auch von krassen finanziellen und emotionalen Abhängigkeiten geprägt ist. So, und es gibt immer wieder Nachrichten, wo sie ihre Zweifel und ihre Verunsicherung irgendwie klar macht und immer wieder er dann aber entweder sagt so, du hast mir das und das zu verdanken und das hast du nur meinetwegen und sowas und dann wieder so ein bisschen so eine emotionale Erpressung eigentlich hochbringt.
Ja, er hat einfach die Macht in dieser Beziehung und wir haben jetzt gerade da so drüber gelächelt, aber es ist einfach so unglaublich traurig und erschreckend und ganz, ganz, ganz furchtbar.
Absolut. Und falls ihr euch jetzt fragt, weil wir nennen sie ja in dieser Folge die geheime Verlobte von Epstein, es ist nicht, also die waren ein Paar, das ist belegbar, aber es steht jetzt nichts in den Files oder in deren Korrespondenz dafür, dass die offiziell verlobt waren. Dafür könnt ihr aber sprechen, eben das, was Friedi auch im Intro schon erwähnt hat, dass er 2 Tage vor seinem Tod ein Testament unterschrieben hat und genau das besagt halt eben, sie bekommt 100 Millionen Dollar Erbe, Little und Great St. James, also die Inseln, die Sorrow Ranch, die berüchtigte, sein Townhouse in New York City, eine Wohnung in Paris, eine Immobilie in Palm Beach, diverse Diamanten und darunter ein Diamantring mit fast 33 Karat, den er ihr in Erwägung einer Heirat, so steht es auf jeden Fall in seinen handschriftlichen Notizen, in seinem Testament halt eben vermacht. Und, da will ich jetzt nochmal sagen, das hat Friedi ihm auch schon gesagt, im Hinterkopf einmal behalten, Ghislaine Maxwell, die ja so close mit ihm war und von der belegbar viele schlimme Dinge von ihr getan wurden, die hat nur in Anführungsstrichen 10 Millionen Dollar in seinem Testament zugeschrieben bekommen.
Ja, die Frage ist dann natürlich aber auch, warum, habe ich mich gerade gefragt, warum hat Ghislaine nur 10 bekommen und sie 100? War es wirklich aus Liebe oder war es vielleicht, weil man dieser Carina nicht so viel nachweisen kann und sein Geld quasi dann geschützt ist? Jetzt nochmal zu Toro Ranch, vielleicht nur eine kurze Einordnung, wo das Geld ist. Von den bislang zugesprochenen Millionen ist noch kein Geld, ist noch nichts geflossen. Ne? Das Nachlassverfahren ist blockiert, weil zuerst die Entschädigungsansprüche von Epsteins Opfern geklärt werden muss. Bevor überhaupt irgendein Begünstigter aus dem Testament überhaupt etwas sehen wird, werden erstmal geschaut, dass die Opfer ihr Geld bekommen. Und das kann sich übrigens noch Jahre hinziehen. Und ein ganz konkretes Beispiel dafür ist nämlich die Toro Ranch. Weil wir haben nämlich auch eine Folge über die Toro Ranch gemacht, wo ja auch wirklich grausame Dinge passiert sein sollen. Und die ist ihr ja testamentarisch zugedacht. Aber sie wurde ja verkauft, schon die Toro Ranch, und zwar 2023, um halt eben Gläubiger zu bezahlen. Nur so, genau, damit ihr das einordnen könnt, wenn ihr, ne, die Toro Ranch wurde verkauft an jemand anderen, war aber ursprünglich ihr zugedacht.
Genau, ja, wichtige Einordnung jetzt an der Stelle noch. Was für das Band der beiden spricht und für die enge Verbindung, also noch mehr als ohnehin schon, ist, dass sie, laut New York Times, die letzte Person war, mit der Epstein vor seinem Tod telefoniert hat. Ein 20 Minuten langes Telefonat am Abend des 9. August 2019, also wirklich ein Abend vor seinem Tod. Angeblich wurde das alles nicht aufgezeichnet. Ob das stimmt, weiß man nicht. Ähnlich wie mit dieser einen Minute, die von dem Überwachungsvideo fehlt. Man kann das nicht genau sagen. Aber am nächsten Morgen, das weiß man nun mal eben, wird er tot aufgefunden. Die Gerichtsmedizin, erwähne ich jetzt hier nur noch mal einmal, klassifiziert den Tod als Suizid durch Erhängen. Ob das wirklich stimmt, da gibt es ja auch die wildesten Theorien und viele, ja, vieles, was eigentlich auch nicht dafür spricht. Aber das ist ein anderes Thema. Laut einer US-Zeitung heißt es aus Carinas Umfeld, dass sie das Telefonat nicht als Abschied empfunden habe. Fand ich auch interessant. Deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal so erwähnt. Am Ende steht also aber auf jeden Fall fest, dass diese junge Frau auf jeden Fall laut seines Testaments halt eben sehr, sehr krass bedacht wurde, mit sehr viel Geld, mehr als alle anderen. Der größte Teil geht eben oder soll an sie gehen. Das wird ja seinen Grund haben. Und eine Sache, die ich auch noch sehr interessant fand, war, man vermutet, und dafür spricht ja auch das, was du anfangs gesagt hast, Friedi, dass man Fotos von ihr gemacht hat in New York. Man sagt, dass die Frau, die jetzt heute so 36, 37 sein müsste, wenn sie mit 20 nach New York kam, 2009, man vermutet, dass die in New York auch lebt, in Mark Epstein, also das ist der Bruder von Jeffrey Epsteins Wohnung. Eine Wohnung, die ihm gehört. Das ist so ein bisschen die These, die Theorie. Weiß man aber natürlich nicht, weil diese junge Frau oder die Frau bis heute schweigt und wahrscheinlich auch nie was sagen wird.
Weißt du, was ich mich auch die ganze Zeit frage, ist, warum wird sie eigentlich nicht befragt oder vorgeladen von der Justiz? Also warum Ghislaine Maxwell, warum muss ein Bill Gates irgendwie auch vom Kongress aussagen? Aber warum muss denn sie nicht aussagen? Also warum wird sie nicht befragt? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Nee, verstehe ich auch nicht. Also überhaupt nicht, ne? Dass da gar nichts passiert ist, aber das frage ich mich tatsächlich bei sehr, sehr vielen Namen, von denen man auch wirklich weiß, dass die da irgendwie involviert waren, warum die nicht mal befragt wurden. Das kann natürlich noch kommen, ne? Aber ich habe mich das auch gefragt. Ich habe tatsächlich auch wirklich sehr unbefriedigend an dieser Stelle keine klare Antwort darauf. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann vieles nicht verstehen.
Ich habe nämlich jetzt auch mal geschaut, dass bei Ghislaine Maxwell wurde ja 2021 verurteilt wegen sexuellen Menschenhandels unter anderem und sitzt eine 20-jährige Haftstrafe ab. Ne? Und gegen Karina Schuljak liegt bislang, nach allem, was wir wissen, noch nicht mal eine förmliche Anklage vor. Also kein bekanntes FBI-Verhör, kein Gerichtsverfahren. Also entweder die haben ihre, was sie getan hat, so gut versteckt, dass man vielleicht vermutet, was sie gemacht hat, aber es ist einfach nicht greifbar ist. Oder das kann natürlich auch sein, dass sie als eine Art Opfer gesehen wird oder auch als ein weiteres Opfer von Epstein, die quasi durch ihn, durch diese Beziehung, die sie beiden aufgebaut haben, einfach auch ausgenutzt wurde. Aber ich finde, es ist unglaublich schwierig. Ich finde es total krass, dass die in New York einfach frei rumläuft, muss ich ehrlich sagen, dass da Bilder sind von der, das ist ja eine ganz unscheinbare Frau mit Jeans und weißem T-Shirt und die angeblich da diesen Kindern so schreckliche Dinge auch angetan haben soll. Und das, ich finde das irgendwie weird. Ich weiß auch nicht warum. Also klar, was soll sie auch anderes machen, als ob sie ein Statement abgeben wird von sich aus, ja? Natürlich taucht die irgendwie unter, aber dass da noch Menschen da draußen sind und sie wird wahrscheinlich auch nicht die einzige Person sein, die ziemlich viel aufdecken könnte, ist natürlich auch total spannend.
Ja, total. Also eigentlich ist sie doch die Kronzeugin schlechthin, die du für sowas brauchst, die da irgendwie sehr viele Insights geben könnte. Aus welchem Grund auch immer sie da jetzt noch nicht oder nie befragt wird, wir wissen es ja nicht, aber ich glaube, und das ist meine Meinung, zumindest von dem, was ich so aus den Files herausfinden konnte, beziehungsweise rauslesen konnte, ist, dass das ganz schwer ist zu beurteilen, ob sie jetzt Täterin, Mitwisserin, Opfer in diesem ganzen Konstrukt ist, vielleicht sogar alles, ne? Weil sie kann ja auch erpresst worden sein, Täterin zu sein. Also wisst ihr, wie ich das meine? Es kann ja alles eigentlich irgendwie sein. Und ich glaube letzten Endes, dass sie sehr wahrscheinlich nicht mit der Idee und mit dem Wunsch nach Amerika kam, auf einmal in so einem System zu hängen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die hat sich ein gutes Leben gewünscht. Die war sicherlich auch sehr karrieregetrieben und wollte erfolgreich sein. Dann ist sie eben an diesen Mann geraten und dann kam eins zum anderen. Und dass sie da mitgemacht hat, natürlich macht sie zur Täterin, ganz klar. Sie hat das alles gefördert und die Struktur mit aufrechterhalten. Also keine Frage. Aber ich bin mir halt unsicher über ihr Motiv.
Ja, total. Ich bin auch total hinterhergerissen. Ich finde auch, man kann in jungen Jahren Opfer eines Kontrollsystems geworden sein und auch Jahre später als erwachsene Frau mit echtem Handlungsspielraum Teil des Systems sein. Also ich finde, beides geht gleichzeitig. Du kannst halt auch Opfer und Täter irgendwo gleichzeitig sein, ne? Und das macht es halt hier so schwer zu greifen, weil ich glaube auch nicht, dass sie mit dieser Intention nach Amerika gekommen ist. Ich glaube, sie ist nach Amerika gekommen, weil sie sich ein Leben aufbauen wollte und vielleicht auch naiv dann da an ihren Vasili geraten ist und dann, dass er sich dann später als Jeffrey Epstein entpuppt hat oder ne, dargestellt hat, was das für ein Mensch ist. Und dann war sie aber halt schon so tief drin in dem Netzwerk und schon so verflochten, dass sie wahrscheinlich auch keinen Ausweg gesehen hat, ohne ihr Leben zu zerstören, beziehungsweise vielleicht sogar das Leben ihrer Familie zu zerstören. Und ich glaube, dass man, wenn die Familie bedroht wird, man vielleicht zu Dingen auf einmal fähig ist, zu denen man vorher niemals dachte, dass man das jemals machen würde.
Ja, mich würde tatsächlich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Vielleicht habt ihr auch noch mehr gefunden in den Files, die für das eine oder das andere sprechen oder sogar vielleicht auch belegen, dass sie eben diese Gerüchte, die es gibt mit dem Zahnarztstuhl, die das irgendwie belegen, weil ich konnte es nicht finden. Ich habe mir wirklich einen abgesucht. Also von daher, wenn ihr was habt, teilt das gerne mit uns. Mich würde sehr, oder uns, ne? Also ich glaube, da kann ich auch für Fredi direkt sprechen. Uns interessiert total eure Meinung dazu und wie ihr diese Frau einordnet.
Und was bei mir einfach hängen bleibt, ist wirklich, dass dieser Fall ganz genau aufzeigt, wie Jeffrey Epstein gearbeitet hat und wie er es geschafft hat, dieses Spinnennetz aufzubauen und diese Menschen, wie er die darin verwickelt hat. Also es ist wirklich unglaublich, dieses Missbrauchssystem, was er sich da aufgebaut hat und wie er die Menschen ausgenutzt hat. Ganz schrecklich.
Abartig.
Und dann also wirklich zu was da noch zu alles geführt hat, worüber wir natürlich in anderen Folgen auch schon gesprochen haben. Also, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine Bewertung da, eine gute Bewertung. Folgt uns, abonniert uns, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und wir uns dann auch nächste Woche nochmal hören für ein Update von Dark Secrets, also für eine kurze Folge. Und auch da freuen wir uns sehr, wenn ihr einschaltet. Ciao.
Bye.
Dark Secrets, die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt.